Herzlich willkommen diese Woche bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Balhorn, der Chefredakteur von Jacobin, und habe heute einen etwas besonderen Gast, ein Urgestein der politischen Linken in Deutschland, Dr. Gregor Gysi von der Gruppe Die Linke. Vielen Dank, Gregor, dass Sie die Zeit genommen haben.
Bitte schön, und ich begrüße dich ebenso herzlich.
Ich habe kurz einen Hinweis für alle, die uns lesen oder abonnieren. Heute sind aus dem Drucker die ersten Bände der Edition Marxismus erschienen. In den nächsten 3 Jahren erscheinen insgesamt 36 Bücher. Wer sie jetzt schon abonniert hat, bekommt sie auch bald im Postfach. Wer sie noch bekommen möchte, kann sie auch immer noch abonnieren unter marxismen.de. Es beinhält Einführungen, angefangen mit Marx und Engels, geht dann weiter über die nächsten Jahre in moderneren Denker wie Mao und auch zeitgenössische Marxisten wie David Harvey, ist auf jeden Fall ein nützlicher Ratgeber, auch für die vielen jungen Aktivisten, die gerade in die Partei Die Linke eintreten, worüber wir auch gleich sprechen werden. Aber gut, fangen wir an.
Ich finde übrigens Marx und Engels ziemlich modern.
Oh, das würde ich auch sagen, absolut, aber es ging natürlich weiter.
Alles klar.
Nach den Zeiten. gut, Herr Gysi, Sie werden sich wahrscheinlich nicht erinnern. Wir haben uns aber tatsächlich schon mal getroffen auf eine Podiumsdiskussion in Dahlem 2013. Da waren Sie gerade zum Oppositionsführer gekürt worden als Vorsitzende der Linksfraktion damals. Nun, 12 Jahre später, wir sitzen nicht in Dahlem, sondern in einem Keller in Kreuzberg, und Ihre Partei oder unsere Partei, bin ja auch bekanntlich Parteimitglied, bis vor wenigen Wochen kämpfte noch ums Überleben und scheint gerade sowas wie einen Neustart oder eine Erneuerung durchzumachen. Was würden Sie sagen, ist in den letzten 12 Jahren passiert, so dass es erstmal so nach unten ging und jetzt auf einmal wieder nach oben?
Erstens hast du mich am Anfang geduzt und siezt mich jetzt wieder, da müssen wir uns dann verständigen. Zweitens, 2017 sind wir uns begegnet. Da musst
13
du,
sogar.
2013, da musst du ja noch ein Kind gewesen
sein. Ja, mehr oder weniger.
Also, unsere Partei war, ich will nicht alle 12 Jahre jetzt beurteilen, war in einer existenziellen Krise. Nicht nur, weil uns Mitglieder verlassen haben, sondern weil wir uns eigentlich nur gestritten haben, weil es nur Selbstbeschäftigung gab. Und die Bürgerinnen und Bürger haben dafür einen sicheren Instinkt und sagen, die haben ja mit sich selbst genug zu tun, zu meinen Interessen kommen sie ja gar nicht, etc. Und erst auf dem Herbstparteitag 2024 gab es dann einen Durchbruch. Nur hatten uns dann welche verlassen, und die geblieben sind, was natürlich die Mehrheit war, die war plötzlich entschlossen. Sie hat begriffen, dass es eine existenzielle Krise ist. Sie haben sich endlich auf wenige Themen konzentriert, statt der Laden für die 1000 kleinen Dinge zu sein. Die Selbstbeschäftigung hörte auf, und den Streithahn haben wir abgegeben an die anderen Parteien, wo er auch hingehört. Und das führte, glaube ich, dann zu einem allmählichen Umdenken und zu einer allmählichen Umstellung. Du erlebst sowas nicht einen Tag danach. Mhm. Das dauert. Und wir drei Alten haben uns gesagt, also das ist Bodo Ramelow, Dietmar Bartsch und ich, jetzt müssen wir auch unseren Beitrag leisten. Eigentlich wollte ich ja schon aufhören, aber sie haben mich dann davon überzeugt. Und dann haben wir gesagt, gut, dann starten wir die Mission Silberlocke. Mission ist gut. Erstens gab es schon eine historische Mission der Arbeiterklasse, aber zweitens ist es ein Begriff aus dem Christentum. Und wir dachten, damit können wir auch katholische und evangelische Wählerinnen und Wähler gewinnen, mal absehen. Und da gab es noch einen interessanten Faktor. Wir sind davon ausgegangen, dass das erstmal medial eine gute Strategie ist. Die Medien kommen um eine Mission Silberlocke nicht herum. Wir waren ja raus aus den Medien. Dadurch waren wir wieder drin. Das Zweite war, dass wir wussten, dass es den Alten imponiert. Aber wir wussten nicht, wie die Jungen reagieren. Die hätten ja auch sagen können, die drei alten Sauseln sollen mal zu Hause bleiben. Aber das ganze Gegenteil ist der Fall. Die Jungen sind derart begeistert, wo wir hinkommen, überfüllt. Und dann stehen viele draußen auf der Straße. Das liegt daran, dass der Merz nur unbedingt einen Winterwahlkampf wollte, statt einen Frühjahrswahlkampf zu machen. Der 30. März wäre viel besser gewesen, kann ich nur sagen. Aber auch schön. Nur hat er das anders gemacht. Und jetzt haben wir uns aber was gelernt. Die draußen sind, die schicken wir nicht einfach weg, sondern wir sprechen dann immer zu ihnen. Und dann gehen sie gut gelaunt und dann sprechen wir zu denen drin. Insofern haben wir das gestartet. Aber wir haben auch die nächste Generation. Und die nächste Generation sind einmal unsere Gruppenvorsitzende, nämlich Heidi Reicheneck, die zugleich Spitzenkandidatin ist, und Sören Pellmann. Und die beiden Vorsitzenden, nämlich Ines Schwertner und Jan van Aken. Und die machen alle vier eine gute Arbeit und kommen auch gut an. Das ist auch wichtig. Heidi Reicheneck, also die hat ja jetzt übermäßige Fans, durch ihre beiden Reden in der schlimmen Sitzungswoche des Bundestages, als es darum ging, dass erstmalig ein Gesetz nur in Kraft treten sollte, weil die AfD mit zugestimmt hat. Und BSW hat natürlich auch zugestimmt, FDP hat zugestimmt und die Union. Aber SPD, Grüne und die Linken haben dagegen gestimmt. Und wir waren mehr, aber nur deshalb, weil, das muss man ehrlicherweise sagen, absichtlich 12 CDU-CSU-Abgeordnete fehlten und 16 FDP-Abgeordnete fehlten, weil die wollten sich daran nicht beteiligen. Das ist auch ganz interessant. Also dadurch hatten wir die Mehrheit und dadurch ist sie auch ganz bekannt geworden. Jetzt zu den Themen. Wir beschäftigen uns eigentlich jetzt nur mit 6 Themen. Erstens reale Friedenspolitik, zweitens deutlich mehr soziale Gerechtigkeit, wozu auch Steuergerechtigkeit gehört. Drittens ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Viertens viel mehr Investitionen in Bildung. Wir brauchen die Chancengleichheit aller Kinder und Jugendlichen beim Zugang zu Bildung, Ausbildung, Kunst, Kultur und Sport. Und das muss völlig anders laufen, als das gegenwärtig läuft. Dann brauchen wir die Gleichstellung von Frau und Mann, die wir immer noch nicht haben, obwohl wir schon weiter sind. Und wir brauchen die Gleichstellung von Ost und West, was wir auch nicht haben. Dieses Thema hatten wir übrigens, war auch ein Fehler, etwas vernachlässigt. Da haben wir der AfD Freiräume geboten, hätten wir nie machen dürfen. Wir sind dabei, das zu korrigieren und das scheint uns auch jetzt zu gelingen. Also ich bin erstens sowieso immer ein Zweckoptimist, aber die neuen Umfragen bauen mich natürlich auch auf.
Ich würde gern auf die Streitereien der Vergangenheit zurückkommen. Nicht unbedingt, um sie ins Detail zu besprechen, aber ich denke, das ist Konsens, dass natürlich eine Partei, die sich viel streitet, auch uninteressant wird für immer mehr Wähler und vor allem auch, dass das Bild der Partei dadurch geprägt wird. Und dass die jetzt erstmal quasi abgelassen haben und nicht mehr im Fokus stehen, tut natürlich der Partei auch gut. Meine Frage wäre aber, woher entstanden diese Streitigkeiten? Weil Erfolg schließt natürlich bekanntlich zusammen. Und meine Wahrnehmung wäre, dass diese sehr intensiv geführte und leider auch öffentlich geführte Auseinandersetzungen auch anfingen, als der Erfolgskurs der Partei langsam aufgehört hat, Anfang der 2000er und danach. Glaubst du, wir duzen uns jetzt, ne? Wir einigen uns darauf, also waren sie nicht auch ein Ausdruck von nicht gelösten Widersprüchen oder strategischen Unklarheiten innerhalb der Partei selbst, dass man sich nicht auf einen gemeinsamen Kurs einigen konnte und entsprechend auch nicht die sozusagen die Erfolge hatte, womit man sagen könnte, wir haben hier empirisch recht, unsere Strategie geht auf und die andere nicht, sondern es war auch Ergebnis einer gewissen politischen Stagnation sozusagen.
Naja, erstens stehst du als Oppositionskraft gegen Frau Merkel anders da als gegen SPD, Grüne und FDP, obwohl die viel Mist gebaut haben. Das ist gar nicht die Frage. Aber das ist nur ein Problem. Ein zweites Problem ist, dass wir immer, sagen wir mal, von linker Sozialdemokratie bis zur kommunistischen Plattform alles hatten. Und das hat sich verschoben und verändert durch die Vereinigung von PDS und WASG zur Linken. Und dann gab es da natürlich einen wichtigen Mann aus den alten Bundesländern, Oskar Lafontaine, der immer unzufriedener wurde und uns verließ. Und da er verheiratet ist mit Sarah Wagenknecht, macht jetzt so ein Ehepaarpolitik. Jetzt nicht mehr bei uns, aber damals schon auch noch bei uns. Und dann gab es eben Widerstand und unterschiedliche Auffassungen. Also die einen wollen den Kapitalismus schrittweise durch Reform überwinden, die anderen eher durch Revolution und so weiter. So unterschiedlich können die Auffassungen sein. Das ist alles nicht so problematisch, aber es kamen viele Dinge hinzu. Zum Beispiel die Klimakatastrophe, die drohende. Darauf waren wir zu wenig vorbereitet, im Unterschied zu den Grünen. Oder es wurde plötzlich die ganze Rentenproblematik deutlich. Oder Russland hat entgegen den Wünschen der Linken die Ukraine überfallen und das Verhältnis dazu war nicht klar. Da gab es unterschiedliche Positionen. Und so weiter. Also die Beispiele lassen sich häufen, auch was Flüchtlinge und anderes betrifft. Und dann gab es noch einen Fehler. Schon seit Jahren, was ich immer kritisiert habe, haben wir uns plötzlich in erster Linie konzentriert auf die Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger, auch auf Flüchtlinge, auch auf Obdachlose und viel zu wenig die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedacht, aber auch der Solo-Selbstständigen, der Handwerksmeister und auch des Mittelstandes. Weil die Mitte in Deutschland bezahlt alles. Die unten können es nicht und an die oben trauen sie sich nicht heran. Wenn aber die Mitte kaputt geht, dann können wir den unten nicht mehr helfen. Und die oben können übrigens auch nicht mehr existieren, wissen die bloß nicht. Also mit anderen Worten, das war eines der Probleme. Daraus resultierten Streitereien, Unzufriedenheit, mit denen man sich dann hauptsächlich beschäftigt hat. Und das hat sich jetzt wirklich, nachdem welche gegangen sind, geändert seit dem Herbstparteitag. Plötzlich die Konzentration auf 6 Themen, plötzlich haben alle erkannt, wie wichtig der Osten ist. Natürlich ist der Westen auch wichtig, aber die Gleichstellung von Ost und West, und das wird ja auch höchste Zeit, dass das endlich mal passiert. So, und deshalb bin ich im Augenblick mit der Entwicklung zufrieden und war damals höchst unzufrieden. Es kommt noch etwas hinzu, da hast du auch recht. Wir müssen uns natürlich auch programmatisch ein bisschen erneuern. Das haben wir jetzt in dem Wahlkampf keine Zeit, aber irgendwann muss das passieren. Die Leute müssen immer genau wissen, was sie wählen, wenn sie uns wählen. Das müssen sie auch bei anderen Parteien wissen. Und da waren sie bei uns unsicher und sind jetzt wieder sicherer, zumindest die jungen Leute.
Vielleicht auch zum Thema programmatische Erneuerung, beziehungsweise du hattest auch gerade angesprochen, die Breite an Vorstellungen innerhalb der Partei, wie man den Kapitalismus verändern will oder was man genau an dieser Gesellschaft verändern will. Du hast, ich habe in deinem Buch von 2018 Marx und Wir reingeguckt, da schreibst du also quasi, dass gewisse Vorstellungen von Marx über den Zusammenbruch oder den immanenten Zusammenbruch des Kapitalismus sich als unwahr gezeigt haben und sprichst dann statt von einer sozialen Revolution, dass man heutzutage eher von sozialer Innovation denken musste oder sprechen müsste. Dass es um eine schrittweise, sukzessive Transformation unseres Gesellschaftssystems geht. Da kriegst du von mir keinen Widerspruch, you're speaking my language sozusagen. Allerdings würde mich schon interessieren, ob du denkst, dass vielleicht die Partei das Bild von dieser Transformation oder Innovation nicht ausreichend beleuchtet hat. Dass das jetzt nicht so viel Platz einnimmt im Außenbild der Partei, auch jetzt im Wahlkampf, dass jetzt Kapitalismus abschaffen kein Wahlkampfthema ist, ist glaube ich klar. Aber ob man vielleicht auch mehr hätte darüber nachdenken und sprechen müssen, wie stellen wir uns eigentlich diese Transformation vor?
Ja, klar, das ist das, was ich meinte mit programmatischer Erneuerung. Also wir müssen einfach real zur Kenntnis nehmen. Und Linke haben gelegentlich auch Schwierigkeiten mit Realitäten, wenn sie der eigenen Ideologie widersprechen. Dann fängst du, weil du deine Ideologie nicht ändern willst, fängst du dann an, die Realität ein bisschen zu verändern. Aber abgesehen davon, worum geht es? Wir müssen genau analysieren, was der Kapitalismus kann und was er nicht kann. Er kann eine effiziente Wirtschaft hervorbringen. Das hat er wirklich mehrfach bewiesen. Er kann eine Top-Wissenschaft und Forschung hervorbringen. Ist kein Zufall, dass die meisten Nobelpreise dieser Art in die USA gehen. Er kann eine Top-Kunst und Kultur hervorbringen. Brecht ist das Ergebnis des Kapitalismus, nicht etwa des Staatssozialismus. Das heißt, der Kapitalismus erzeugt auch Menschen, die die Widersprüche erkennen und artikulieren. Und wenn sie dann besonders genial sind, werden sie eben fantastische Künstlerinnen und Künstler oder Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Das kann er. Er kann einigermaßen freiheitlich und demokratisch strukturiert sein, aber er muss es nicht. Er kann auch ganz was anderes sein. Ja. Das muss man auch wissen. Aber immerhin, er kann es. So, und jetzt kommt das, was er nicht kann. Er kann den Frieden nicht sichern, solange an Kriegen so viel verdient wird und es immer um den Zugang zu Rohstoffen geht. Was wir jetzt erleben beim Kongo und bei Ruanda und so weiter, da geht es eben um Rohstoffquellen. Das Zweite, was er nicht kann, kann keine soziale Gerechtigkeit herstellen. Er wird immer den Reichtum in wenigen Händen konzentrieren und die Armut verbreiten. Das Dritte, er hat große Schwierigkeiten mit ökologischer Nachhaltigkeit. Und ich kann dir auch sagen, warum. Wenn du einen Produktionsprozess schließt, der sich rechnet, ist das antikapitalistisch. Mhm. Und deshalb fällt das dem Bundestag auch so wahnsinnig schwer. Und letztlich kann er auch keine Emanzipation, das heißt keine Selbstverwirklichung des Menschen herstellen. Wenn man so herangeht, wie ich jetzt herangegangen bin, dann muss man zwei Überlegungen anstellen. Erstens, wie bewahrt man das, was er kann? Und zweitens, wie überwindet man jenes, was er nicht kann? Darüber müssen wir uns programmatisch noch verständigen. Da arbeitet auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung dran, etc. Das ist auch wichtig. Übrigens auch mal ganz nebenbei gesagt, solche Stiftung erhalten wir nur am Leben, wenn wir auch im Bundestag gewählt werden, nicht? Und andere Dinge ganz genauso. Und dann muss ich noch auf einen Unterschied hinweisen, an den zu selten gedacht wird. Es gibt viele Unterschiede zwischen uns und den Grünen und der FDP, aber es gibt einen, den ich jetzt absichtlich verbreite. Ich habe erlebt, wie die Grünen rausgewählt wurden aus dem Bundestag. Sie sind zurückgeschrieben und zurückgesendet worden. Ich habe erlebt, wie die FDP auszog aus dem Bundestag. Sie wurde zurückgeschrieben und zurückgesendet. Wenn die Linke ausscheidet aus dem Bundestag, sie wird weder zurückgeschrieben noch zurückgesendet. Das hat dann etwas Endgültiges. Und das wäre für unsere Gesellschaft verheerend. Und zwar nicht, weil wir mit unseren Anträgen durchkommen, sondern aus zwei Gründen. Wir liefern linke Argumente im Bundestag, die niemand anders liefert. Das heißt, wir haben ansonsten nur noch die Debatte zwischen der Mitte und rechts außen, wenn es die Linke im Bundestag nicht gibt. Wenn es aber linke Argumente im Bundestag nicht gibt, gibt es sie auch kaum noch in den Medien. Und wenn es sie dort nicht gibt, gibt es sie nicht in der Gesellschaft. Und da wir nicht zurückgesendet und nicht zurückgeschrieben werden und wir das allein über Social Medien auch nicht schaffen, wäre das das Ende von linken Argumenten in Deutschland, was selbst die CDU sich nicht wünschen dürfte, weil sie sich ja mit uns auseinandersetzen muss, so wie wir uns mit ihnen auseinandersetzen müssen. Aber ich glaube, die hielten das aus, wenn wir nicht in den Bundestag kommen. Die anderen wahrscheinlich auch. Aber für die Gesellschaft wäre das von Nachteil.
Das denke ich auf jeden Fall auch. Mich würde dennoch interessieren, also dass eine linke Opposition essentiell ist, um auch in einer bundespolitischen Debatte sozialistische, auch einfach humanistische, aber sozialistische Positionen sichtbar zu machen. Da kriegst du von mir keinen Widerspruch. Aber was bedeutet das dann für die Strategie der Partei? Also wenn es jetzt gut läuft am 23. Februar, ist die Linke knapp wieder drin im Bundestag, sitzt auch noch in ein paar Landesregierungen als Juniorpartner. Aber wenn es um die langfristige Rolle oder Perspektive der Partei geht, glaubst du, dass man, wenn wir zum Beispiel Regierungsbeteiligung in vielleicht Brandenburg oder in Berlin, warst du auch mal an einer Regierung beteiligt, wo es ja auch von links viel Kritik gab und wo man sagen muss oder sagen kann, es gibt zumindest eine Korrelation zwischen Landesregierungen und tendenziell sinkenden Umfragewerten für die Partei. Wie kann man in Zukunft vielleicht dieses Problem und diesen Spagat anders bearbeiten?
Also als Bodo Ramelow Ministerpräsident in Thüringen wurde, haben wir bei der Wahl danach zugelegt.
Das stimmt.
Bei der Wahl danach haben wir jetzt nur allerdings dramatisch verloren, was aber nicht an ihm lag, sondern an der Haltung unserer Partei gegenüber. Und da hat sich übrigens die Machtstruktur des Bündnisses herauskristallisiert. Weil Katja Wolf, als die Chefin vom Landesverband des BSW in Thüringen, die war ja vorher Oberbürgermeisterin in Eisenach. Und eine Bürgermeisterin kennt es nicht, dass ihr Weisungen erteilt wird. Die kennt nur, dass sie selber Weisungen erteilt. Und als das Ehepaar aus dem Saarland meinte, per Weisung das Ganze regeln zu können, gab es eben Widerspruch. So, und dann hat das Ehepaar entschieden, 21 neue Mitglieder aufzunehmen, um die Mehrheitsverhältnisse im Landesverband zu verändern. Das kam gar nicht gut an. Also glaube ich zumindest. Also das ist das eine. Aber das zweite ist, was hat Bodo zum Beispiel erreicht? Also ich will mal bloß Kleinigkeiten nennen und die Schwierigkeit immer, er hatte ja als Partner die Grünen und die SPD, die musste ja immer mit überzeugen, sonst kommst du ja nicht weiter. Dann war es noch eine Minderheitsregierung, war auch schwierig. Aber zum Beispiel, was mir gefällt, ist, dass dort das erste Bundesland ist, wo die Unterstufenlehrerinnen und Unterstufenlehrer das Gleiche verdienen wie die an den höheren Schulen. Mhm. Das gibt es sonst nicht. Das sieht scheinbar aus wie eine Kleinigkeit, aber in Wirklichkeit steckt dahinter, dass das wieder eine Frage der Gleichstellung der Geschlechter ist. Denn in den Grundschulen sind ganz überwiegend Frauen, oben kommen auch Männer. Und das haben sie eben korrigiert. Das ist nur ein kleiner Schritt, aber ich kann dir noch viele andere Schritte benennen, die sie gemacht haben. Und jetzt hat der neue CDU-Ministerpräsident, der kann das nicht alles wieder abschaffen. Das heißt, wenn wir mitregieren, können wir bestimmte Maßstäbe setzen, die nicht kaputt gemacht werden. Wir hatten mit Klaus Lederauch einen guten Kultursenator in Berlin. Und was jetzt passiert zum Beispiel, das ist ein großer Unterschied zu der Zeit mit uns, bei aller Kritik, die man von meinetwegen auch üben kann. Er spart Wegener jetzt bei Kunst und Kultur. Er spart bei Schulen, er spart bei Gesundheit und das geht überhaupt nicht. Also du darfst auf vielen Gebieten sparen, nur nie bei Bildung und Ausbildung, nicht bei Kunst und Kultur, nicht bei Gesundheit und nicht bei der Grundversorgung der Bevölkerung mit Wasser, mit Energie, mit Grundnahrungsmitteln etc. Da darfst du nie sparen. Auf anderen Gebieten, da kannst du immer überlegen. Und das Zweite ist, dass unsere begriffen hatten, auch in den Regierungen, dass wenn die Steuereinnahmen sinken, man mehr investieren muss und nicht, wie es fast alle machen, weniger, weil sie ja weniger Geld haben. Und wenn man mehr investiert, fließen dann auch wieder mehr Gelder. Also das ist eine einfache Logik, die der Bundesregierung zu erklären, versuche ich seit 1990, es ist sinnlos. Sie machen immer wieder den gleichen Fehler. Weil sie den Unterschied zu einem Privathaushalt nicht begreifen. Privat ist es so, wenn ich weniger Geld habe, muss ich mir überlegen, welche Kosten ich einsparen kann, um damit hinzukommen. Aber nicht beim Bund und auch nicht bei den Ländern. Da ist es genau umgekehrt. Wenn ich weniger Einnahmen habe, muss ich investieren, also notfalls sogar Schulden machen, investieren, damit die Wirtschaft und die Einkommen der Menschen wieder angekurbelt werden, dann habe ich was davon. Also was müssen wir machen? Wir müssen immer in Regierungen bestimmte Schritte gehen. Und ich habe Ihnen mal gesagt, wie man an Kompromisse herangehen kann, wenn man Koalitionsverhandlungen führt. Was nicht geht, ist ein Schritt in die richtige Richtung und auf einem anderen Gebiet ein Schritt in die falsche Richtung. Das geht nicht. Es müssen alle Schritte in die richtige Richtung gehen, nur sie können und dürfen kürzer sein, als wir uns das gedacht haben. Aber die Richtung muss stimmen. Und dann gibt es, also das Höchstmaß an Kompromiss liegt daran, dass man an einer Stelle, wo man sich nicht einigen kann, weil die einen wirklich so lang gehen wollen und wir so lang gehen wollen, dass man sich einigt, das bleibt, wie es ist. Das gefällt nicht, also mir auch nicht, aber das kann man machen. Das geht natürlich nicht auf allen Punkten, das geht auf ein, zwei, drei Punkten. Und ansonsten müssen die Schritte immer in die richtige Richtung gehen. Sag ich, wenn ihr euch davon leiten lasst, dann ist das kein Problem. Den Fehler, den wir oft in Koalitionen machen, ist nicht zu erklären, wie es zum Kompromiss kam. Wir verteidigen immer gleich den Kompromiss. Also mal angenommen, wir wollen, dass die Versorgung der Kinder an Schulen unentgeltlich ist. So. Auch an den Privaten etc. Ist mir jetzt auch erstmal egal. Und das schaffen wir nicht, aber wir halbieren den Preis. So, dann stellen sich unsere immer hin und sagen, wir haben das geschafft, eine halbe und so weiter. Ich würde immer sagen, ich wollte gar nichts. Und die wollten es belassen. Mhm. Jetzt haben wir uns auf die Hälfte geeinigt. Na schön, das kann ich mittragen, aber es ist nicht mein eigentlicher Wunsch. So, dann wissen die Leute, was ich will, was die anderen wollten und worin der Kompromiss besteht. Das, finde ich, muss man immer erklären, egal in welcher Frage. Und wenn es uns gelingt, in den Ländern endlich bei der Bildungspolitik mehr Chancengleichheit herzustellen, wenn es uns gelingt, auch ein Stück mehr soziale Gerechtigkeit herzustellen, die Kunst und Kultur zu bewahren und die, auch das Gesundheitswesen, das vielleicht ein Land Ambulatorium auch nicht so falsch war. Und wie wir es hatten mit der berühmten Schwester Agnes, auf ihrer Schwalbe, die dann durch die Dörfer fuhr, etc. Das sind ja alles Sachen, man darf das nicht unterschätzen. Das verändert die Gesellschaft. Und da wir jetzt aber so eine extreme Rechtsentwicklung haben, wird es noch wichtiger, das zu verändern, weil sonst erleben wir nur noch gegenteilige Entwicklung. Gerade die Existenz und Stärke der AfD macht die Linke in besonderem Maße erforderlich.
Mhm. Aber könnte man nicht ketzerisch entgegnen, all das, was du jetzt aufgelistet hast, ist sicherlich alles wichtig, aber auch mit einer SPD zu erreichen? Also wie macht
war eben mit der SPD nicht zu erreichen. Die SPD regiert ja seit vielen Jahren mit. Sie hat immer Landesministerpräsidenten gestellt. Wann trennen sie die Schüler nach der 4. Klasse? Das ist soziale Ausgrenzung. In Berlin und Brandenburg nach der 6. Klasse, dieser kleine Unterschied führt schon dazu, dass der prozentuale Anteil von Kindern, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die das Abitur machen, in Berlin und Brandenburg höher ist als in den anderen Bundesländern. Aber uns reicht das nicht. Wir sagen 8. Klasse mindestens, damit es mehr Chancengleichheit gibt. Und das darf man nicht unterschätzen. Wenn wir mehr Chancengleichheit in der Bildung und Ausbildung haben, wenn mehr Arbeitnehmerkinder in bestimmte gesellschaftliche Stellung kommen, haben auch wieder unsere Ideen, wie man den Kapitalismus oder was man am Kapitalismus überwinden muss und was man bewahren muss, ganz andere Chancen. Und deshalb sage ich immer, es ist immer schwierig. Ich meine, ich kenne natürlich auch Kommunalpolitiker und Kommunalpolitiker, die kamen auf dem Parteitag, beschlossen immer die Revolution und dann fuhren sie zurück und kümmerten sich um die Parkbank und viele andere Sachen. Aber da hat mir mal einer von der SPD gesagt, die Tendenz gibt es bei ihnen auch. Und zwar, weil ihnen das nicht genügt, was sie machen zu Hause. Das befriedigt sie nicht. Mhm. Deshalb müssen sie dann auf dem Parteitag mal was anderes erleben und dann können sie sich wieder über die Dinge, um die Dinge kümmern, die in der Kommune passieren. Und das ist ja oft auch viel mehr. Und dann weiß doch unsere Bevölkerung gar nicht, was entscheidet nur eigentlich die Kommune, was das Land, was der Bund, was Europa. Viele reden sich ja auch auf Europa raus, wo es gar nicht stimmt, etc. Aber insgesamt steht die Frage tatsächlich, wie der Kapitalismus sich weiterentwickelt. Wenn der jetzt in Richtung Trump geht, das muss man sich ja mal überlegen, dann ist er jetzt am Anfang erfolgreich, hat auch eine Mehrheit der Bevölkerung an seiner Seite. Wenn er aber das, was er verspricht, nicht schafft, dass es den Leuten besser geht, sondern wirklich nur der Reichtum in wenigen Händen sich konzentriert, dann stellt er damit vieles am Kapitalismus in Frage, also das Gegenteil von dem, was er anstrebt. Das ist aber relativ häufig so. Ich habe mich natürlich mit der Frage beschäftigt, also das höchste Wahlergebnis, das Hitler je hatte, war im November 32, 37%. Sehr viel, aber keine Mehrheit. Keine Mehrheit. Und wann hat er über 90% der Bevölkerung erreicht? Nachdem er Reichskanzler wurde. Durch zwei Sachen. Er hat die Arbeitslosigkeit beseitigt, und zwar durch Autobahnbau, Rüstung etc. Und darf man nicht unterschätzen, jede Familie hatte einen Volksempfänger plötzlich. Das war eine Sensation. Du hattest das erste Mal zu Hause Nachrichten, Musik etc., was man gar nicht kannte vorher. Und da müssen wir Linken höllisch aufpassen, dass nicht solche natürlich populären Maßnahmen plötzlich zu einem Respekt gegenüber einer politischen Richtung führen, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Und zwar weder in den USA noch in Deutschland noch in anderen Ländern. Also das ist alles sehr kompliziert, das will ich gar nicht bestreiten. Aber wir müssen auch selbst uns treu bleiben. Wir müssen immer zum Völkerrecht stehen. Wir können nicht sagen, wenn der Westen das Völkerrecht verletzt, dann protestieren wir energisch. Wenn es der Osten macht, dann schweigen wir dazu. Das geht nicht. Das geht. Damit machen wir uns unglaubwürdig. Also es ist alles ziemlich kompliziert, aber ich denke, wenn du bestimmte Schritte in der Kommune und in Bundesländern gehst, kannst du doch auch Schritt für Schritt Veränderungen erreichen im Denken, im Fühlen, in der Kultur der Menschen. Schwierig würde es erst dann werden, wenn wir eine Koalition auf Bundesebene bilden müssten. Die Gefahr besteht bei dieser Wahl nicht.
Erstmal nicht, ne?
Aber die kann schon auf uns zukommen. Und da muss dann mein Grundsatz gelten, alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Sie können nur kürzer als von uns gedacht sein. Und das verändert dann die Gesellschaft hoffentlich positiv. Du wirst wiedergewählt, wenn es nach der Legislaturperiode den Leuten mit niedrigen Einkünften und mit mittleren Einkünften besser geht.
Mhm. Ich würde gerne noch, ich meine, wir haben jetzt über Kommunalpolitik, Landespolitik und Bundespolitik gesprochen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die globale Ebene schauen. Du hattest vorhin gesagt, eine Sache, die der Kapitalismus nicht kann, ist den Frieden sichern. Und hat sich jetzt auch noch mal das Völkerrecht angesprochen. Es toben natürlich unterschiedliche oder viele Kriege gerade auf der Welt. Kongo hattest du erwähnt, etwas ein Krieg, der selten in den Nachrichten auftaucht, aber wo wirklich Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen gestorben sind. Aber in Europa, in Deutschland ist natürlich im letzten Jahr die große Debatte um den Krieg in Gaza gewesen. Der Waffenstillstand, hieß es heute früh, wackelt vielleicht. Es kann sogar sein, dass in den nächsten Tagen Kämpfe wieder ausbrechen. Auch ein sehr heiß diskutiertes Thema auch in der Partei. Und es gab im letzten Herbst einen Kompromiss, sagen wir so, Kompromissformulierung auf dem Parteitag, mit denen fast alle Seiten leben konnten. Dazu gehört auch die Position, dass es einen Waffenlieferungsstopp geben sollte nach Israel. Du warst bis 23, also solange es die Linksfraktion gab, warst du noch außenpolitischer Sprecher. Mich würde interessieren, aus deiner Sicht, warum die Parteilinie nicht von der Gruppe im Bundestag offensiver vertreten wird und ob man damit vielleicht auch zum Beispiel ein Alleinstellungsmerkmal an das BSW abgibt, dass man zum Beispiel diesen Waffenlieferungsstopp nicht energischer im Bundestag vertritt.
Doch, das machen wir, weil wir überhaupt gegen Waffenexporte sind, generell. Deshalb habe ich ja gesagt, wir können humanistische Hilfe leisten bei der Ukraine. Andere Staaten können ja gerne Waffen liefern, aber wir nicht, denn wir tragen die Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg mit über 60 Millionen Toten und sollten nie wieder an Kriegen verdienen. Deshalb bin ich sowieso ein Gegner von Waffenexporten. Ich würde sie, wenn es ginge, ganz unterschließen. Wir sind aber der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt. Bei jedem Krieg, egal ob du den Nahen Osten nimmst oder auch wenn ich spezielle Länder nenne, wie Syrien, Libyen, Jemen, Irak, immer sind auch unsere Waffen dabei, und zwar meistens auf beiden Seiten, was völlig indiskutabel ist. Gut, also mit anderen Worten, wenn wir den Konflikt kurz besprechen, ist es ja nicht so einfach. Die Juden sind über tausende Jahre verfolgt, unterdrückt und auch ermordet worden. Zum Schluss von Deutschland industriell ermordet worden. Völlig indiskutabel. Ich glaube, das spielte schon für die UNO eine Rolle, als sie beschloss, den Staat Israel zu gründen. Sie haben aber auch beschlossen, den Staat Palästina zu gründen. Was man vergisst, ist, dass alle arabischen Staaten dagegen waren, aber auch gegen den Staat Palästina. Sie waren auch gegen den Staat Israel. Deshalb brach gleich ein Krieg aus, den Israel nur deshalb gewinnen konnte, weil die Tschechoslowakei Israel Waffen lieferte. Aufweisung von Stalin, weil sie dachten, da entsteht ein sozialistisches Land, nicht die USA, nicht Frankreich, nicht Großbritannien, kannst du alles vergessen. Dann hat sich das alles verändert und geschoben. Und nun sind wir in einer vertrackten Situation. Das Ziel der Hamas und das Ziel der Hisbollah besteht in der Vernichtung Israels. Das ist mit uns indiskutabel. Wir brauchen ein souveränes, sicheres Israel. Aber was der Netanjahu betreibt und dass die Knesset mehrheitlich beschlossen hat, gegen eine Zwei-Staaten-Lösung zu sein, ist für mich genauso indiskutabel. Mhm. Denn wenn ich sage, die Jüdinnen und Juden haben ein Recht auf ein Zuhause, dann sage ich auch, die Palästinenserinnen und Palästinenser haben ein Recht auf ein Zuhause. Dazu müsste man einen Palästinenserstaat herstellen, und zwar müsste Israel verbleiben in den Grenzen von 1967. Oder sie vereinbaren gemeinsam Gebietsaustausch. Dann können die die Ecke behalten, dafür bekommen die anderen jene Ecke dazu. Und natürlich sind die Siedlungen völkerrechtswidrig. Und die EU hat zu Recht beschlossen, Produkte der Siedler nicht anzunehmen. Aus dem Übrigen Israel selbstverständlich. Also, das ist die ganze Schwierigkeit der Situation. Wir sind gegen Hisbollah und gegen Hamas, was ihr Ziel betrifft, Israel zu vernichten. Wir sind gegen die Politik von Netanjahu und auch der augenblicklichen Mehrheit der Knesset, die keinen palästinensischen Staat will. Und wir finden es völlig abstrus, was der Trump macht und sagt, er macht aus dem Gazastreifen etwas Wunderschönes. Nur die Palästinenser müssen alle verschwinden. Die will er aufteilen. an Ägypten und Jordanien, womit er übrigens auch diese beiden Länder überfordert. Aber selbst wenn er es bezahlt, ist das eine Überforderung. Und das ist nicht ihr Zuhause, das geht einfach nicht. Mhm. Also man muss das anders machen. So, dann wird mir immer in Israel von den Sicherheitsfragen gesprochen. Da sage ich, da würde ich Folgendes machen. Wir können ja zwischen Israel und Palästina eine Weile lang, die können ja später auch gerne kooperieren, aber da müssen ja erstmal die Wunden geheilt werden etc. Und die Siedler sind ja zum Teil auch wirklich furchtbar aggressiv, darf man auch nicht unterschätzen. Also sage ich, dann stellen wir dazwischen immer einen Trupp der fünfständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Und die dürfen auch nur zu fünft aussehen. Also ein Chinese, ein Russe, ein US-Amerikaner, ein Brite, ein Franzose. Damit ist Neutralität gesichert. Und da können weder Übergriffe so lang stattfinden, noch so lang stattfinden. Also du musst ja dir Gedanken machen, wie du das hinkriegst. Und das darf eben genau nicht Ausdruck eines Dominanzstrebens des einen Staates gegen den anderen sein bei den fünfständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates, sondern sie müssen den Nahostkonflikt wirklich lösen wollen. Und meines Erachtens geht das nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Und alle, sie sagen, das ist nicht real, sage ich, der Rest ist noch viel irrealer. Mhm. Der ist noch viel irrealer. Und da muss man das wollen. Und Jerusalem kann man auch lösen. Ich habe immer gesagt, entweder einigen Sie sich, der Teil Jerusalems ist jüdische Hauptstadt, der Teil ist palästinensische Hauptstadt, oder Sie machen daraus eine gemeinsame Verwaltung. Dann gibt es einen israelischen Oberbürgermeister, einen palästinensischen Oberbürgermeister und einen vom Sicherheitsrat der UNO einstimmig beschlossenen. Das ist wichtig. Der sitzt dann da drin, dann gibt es 2-1-Beschlüsse oder 3-0-Beschlüsse. Punkt. Enthaltung ist verboten. Da kann man sich auch drauf einigen. Oder es wird überhaupt, wenn sie sich nicht einigen können, international verwaltet. Man darf ja nicht vergessen, Jerusalem ist ja auch wichtig für die Christenheit. Ich meine, da die ganze Geschichte von Jesus Christus spielt sich ja auch in Jerusalem ab etc. Ist ja nicht nur wichtig für den Islam und für das Judentum auch, sondern eben auch für das Christentum. Also das spräche dagegen, dafür jemanden wie mich, also nicht mich selbst, ich bin dafür auch zu alt, aber jemanden wie mich, der gar nicht religiös ist, zum Oberbürgermeister zu machen, weil er alle Religionen gleich lieb hat.
Ihr habt hier zuerst gehört, Gregor Gysi könnte sich auch vorstellen, vielleicht in einem anderen Leben Bürgermeister von Jerusalem zu sein.
Ja, das wäre gar nicht schlecht. Übrigens war ich in Nazareth und da war ein arabischer Israeli, der Mitglied der kommunistischen Partei war, Bürgermeister. Und er hat gesagt, wieso bist du denn hier Oberbürgermeister? Und dann sagt er, ja, ich habe hier 72 Religionsgemeinschaften, die einigen sich immer auf mich. Das fand ich so ganz witzig, aber auch schlau von den Religionsgemeinschaften. Mm-hmm. Denn sonst würden die sich untereinander bloß kloppen, wer recht hat. Und so macht der das nach anderen Gesichtspunkten und viel gerechter.
Gut, Herr Gysi, ich weiß, du hast einen sehr eng getakten Kalender oder Terminplan, du musst auch gleich weiter. Ich hätte eine letzte Frage für dich. Du hattest am Anfang des Interviews die Operation Silberlocke erwähnt und ich habe in einem Interview, ich weiß jetzt nicht, ob das von dir kam oder von Bodo Ramelow oder von Dietmar Bartsch, aber eine von euch beiden oder von euch drei hat gesagt, wir Alten machen die Tür auf, durch die die Jungen dann gehen sollen. Ich habe heute früh nochmal gelesen, die Linkspartei hat ab heute über 80.000 Mitglieder. Ich glaube, es ist auch ein neuer Höchststand. Überwiegend junge Menschen, oft aus aktivistischen Milieus, die vielleicht zum ersten Mal zur Parteipolitik kommen. Egal wie die Wahl jetzt am 23. Februar ausgeht, werden diese Menschen erstmal bleiben. Was würdest du nach deiner Erfahrung in Politik diese 30, 40, wie auch immer 1000 Menschen es sind, auf den Weg geben für ihre politische Zukunft und auch für eine politische Strategie für die Linke in diesem Land?
Also der Führung meiner Partei würde ich raten, sich unbedingt zu überleben, wie man das Leben der neuen Mitglieder, der jungen Mitglieder gestalten kann, sodass die nicht vor Langeweile oder weiß ich was oder Enttäuschung uns wieder verlassen. Das Zweite ist, den Jungen, muss ich sagen, wenn man in eine Partei geht, ist es nicht nur Vergnügen. Das heißt, man muss auch die Anstrengung auf sich nehmen, dass du mal erlebst, du bist in einer Minderheitsmeinung, kannst dich nicht durchsetzen. Mal freust du dich, du bist in einer Mehrheitsmeinung, kannst dich durchsetzen. Und man soll nie vergessen, dabei die Kultur. Man soll nie vergessen, die Familie. Ganz wichtig, wozu man neigt, wenn man so in Parteien sich organisiert. Und man soll auch nie vergessen, dass da, wo man es kann, darf man auch das Leben genießen. Und dann kann man sich auch wieder sozusagen rumstreiten auf Parteiversammlungen. Aber wenn man hinterher zusammen ein Bier trinken geht und so weiter, dann kann man doch eine andere Atmosphäre erreichen. Also man muss immer an die Kultur des Lebens dabei mitdenken. Und ja, das würde ich Ihnen sagen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie kommen, weil so viele junge Menschen in unserer Partei heißt, dass wir eine Zukunft haben.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal, Gregor Giese, für deine Zeit.
Bitte.
Das war noch eine Folge von Jacobin Weekly. Vielen Dank nochmal an meinen Gast Gregor Giese und an euch, unsere loyalen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn du den Podcast gerne hörst, tut mir bitte den Gefallen und abonniert ihn auf Spotify oder welchen Plattform auch immer ihr eure Podcasts kriegt. Gibt uns eine positive Bewertung und empfiehlt uns gerne weiter an Freunden, Kollegen, Familie etc. Der Podcast wird gemacht von Jacobin Magazine. Jacobin erscheint viermal im Jahr und kann abonniert werden auf unserer Homepage jacobin.de/abonnieren. Jedes kleine bisschen hilft.